Entwicklungszusammenarbeit in den 80er Jahren, vergreist oder jungdynamisch. Ein realutopisches Gespräch mit dem Stefan Erni, der als Berater in der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Kürzlich ist am Radio DRS2 im Magazin Reflexe Ressort Gesellschaft ein Beitrag über die Neustrukturierung des Nachdiplomstudiums für Entwicklungsländer an der ETH NADEL ausgestrahlt worden. An diesem Kurs werden zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Entwicklungszusammenarbeit theoretisch und praktisch, unter anderem mit einem mehrmonatigen Praktikum in Entwicklungsländern, ausgebildet. An diesem Gespräch haben der Chef dieses Studiengangs, der Professor Menzi, ein Dozent und ein Vertreter der ehemaligen, der Stefan Erni, teilgenommen. Als ehemalige NADEL-Absolventin hat ich mich interessiert, wie die Gründe für eine einmalige Neustrukturierung, die wie die erste vor etwa 6 Jahren meiner Meinung nach noch einmal einen Schub verstärkte Technokratisierung bringt, dargelegt würde und wer angesprochen würde von dem jetzt 2-jährigen Programm. Diese Umstrukturierung passiert ja in einer Zeit, in der die Entwicklungshilfe recht angeschlagen ist, Kritik von links und rechts ausgesetzt ist und neue Ideen muss entwickeln. In diesem Reflexebeitrag sind keine grundsätzlichen Überlegungen angestellt worden, inhaltliche Fragen von diesem Programm diskutiert worden, sondern es ist um rein formale und bürokratische Aspekte gegangen. Für Zuhörer und Zuhörerinnen beispielhaft uninteressant. Ganz am Schluss hat es zwischen Professor Menzi und dem Studienvertreter Stefan Erni einen Schlagabtausch gegeben, aber dann war es fertig. Wir hören die letzten Sätze aus dem Beitrag Reflexe vom Dienstag, am 1. April, um 7:30 Uhr zu oben.
Wie sich das neue Ausbildungskonzept vom NADEL bewährt und was für Impulse von den verschiedenen Veranstaltungen in die Praxis können umgesetzt werden, hängt davon ab, wie intensiv und offen man sich auch in Zukunft mit den Problemen von der Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzt. Dazu äußern sich zum Schluss noch einmal der Stefan Erni und der Martin Menzi.
Ich habe vielleicht noch etwas also von Teilnehmerseite her, also ganz eine generelle Anregung, dass man nämlich eine Ausbildung auf einer Hochschulstufe, also sogar auf einer Nachdiplomstufe, sehr hohe Anforderungen stellen, und zwar sowohl inhaltlich als auch methodisch, didaktisch. Und von dort her wäre es uns also sehr daran gelegen, dass man auch innovativ kann arbeiten in diesen Kursen, dass man methodisch nach neuen Wegen sucht und dass man sich inhaltlich auch mit den wirklich brennenden Fragen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzt. Ich möchte hier nur als ein aktuelles Zitat aus der NZZ erwähnen, wo sie ein bisschen gesagt hat, der Status quo von der Entwicklungszusammenarbeit, wie wir sie heute haben, wird heute vor allem noch von den Leuten vertreten, die darin arbeiten. Und alle anderen tun sie irgendwie kritisieren. Also das kommt von links, von rechts, von oben und von unten. Und das sind doch wichtige Punkte, die man heute einfach muss sehen.
Herr Erni, ich würde Ihnen eigentlich gerne ein bisschen Einblick geben in die jetzt intensiv laufenden Vorbereitungsarbeiten für das erste Studiensemester, das im Oktober anfängt. Und ich glaube, dürfen sagen, ihr würdet dort einige recht innovative Ansätze finden. Wir werden uns sicher Mühe geben, nach bestem Wissen das Programm zu gestalten, dass es, wie ja das Oberziel ist von diesem Nachdiplomstudium, doch einen Beitrag so können leisten zur Zusammenarbeit Schweiz Dritte Welt.
Über Ziel und das neue Konzept vom NADEL, dem Nachdiplomstudium für Entwicklungsländer an der ETH Zürich, ist das ein Bericht von der Ruth Biedermann. Ihren Text gelesen hat Roswitha Schilling.
Soweit das Zitat von DRS Reflexe. Ich habe mit dem Stefan, der sich vor allem mit Berufsbildungsfragen in Drittweltländern beschäftigt, nachher ein Gespräch geführt darüber, ob sich neue Tendenzen in den Organisationen aufzeigen lassen und was er selber für Ideen hat. Thank you.
Du hast mit dem NCC-Zitat den Entwicklungsorganisationen eigentlich jegliches innovatives Denken abgesprochen, dünkt es mich.
Ja, Innovation ist ein Modeschlagwort. Man hört es vor allem in der Wirtschaft, aber zunehmend auch in anderen Organisationen. Ich möchte damit eigentlich ausdrücken, dass innerhalb der Entwicklungsorganisationen heute immer noch das Denken aus den 70er Jahren vorherrschend ist, wo man vor allem strukturell und politisch gedacht hat. Und ich glaube, mittlerweile haben weltweit die Entwicklungsprobleme so rasant und so brisant zugenommen, dass man mit dem Denken und dem Vorgehen einfach nicht mehr bis an den Bodensatz der Probleme ankommt.
Also die Probleme einfach nicht mehr lösen
kann. Richtig.
Du meinst, also dass in den 70er Jahren durch die Demokratisierungsprozesse, die in vielen Drittweltländern stattgefunden haben, Zusammenarbeit mit einem Staat eine andere hätte können sein als heute, weil der Abstand vom Staat zum Individuum, wo Hilfe empfangen hat, also am Kleinbauer oder am Handwerker, kleiner war als der heute ist und ein anderer Abstand war, auf jeden Fall.
Ich glaube, das kann man so anschauen, vor allem wenn wir uns vor Augen haben, was wir in den 70er Jahren für wichtige Bewegungen hatten. Wir haben Afrika, Asien und Lateinamerika haben wir Befreiungsbewegungen gehabt. Wir haben die blockfreie Bewegung gehabt, die ganz wichtige Forderungen hat können aufstellen in internationalen Organisationen, in Debatten, also etwa die neue Weltwirtschaftsordnung, Rohstoffkartell. Man hat geglaubt, dass man über nationale Befreiungen auch persönliche Befreiung, persönliche Besserstellung erzielen kann und von dem her hat man im Staat eben auch die Rolle zugeschrieben, dass er die Selbsthilfe eigentlich fördern sollte und dann schlussendlich im Einzelnen in der dritten Welt zugutekommt.
Mhm. Dann wäre eigentlich die logische Konsequenz, meinte ich, wenn das jetzt nicht gelungen ist, dass man wegkäme von dem zwischenstaatlichen Helfergedanken und nur noch mit privaten, parastaatlichen Organisationen zusammenarbeiten würde. Wie das eigentlich auch eine lange Tradition hat. Vor den 70er Jahren angefangen mit den Missionen, die mit kirchlichen Organisationen zusammengearbeitet haben und immer noch tun. Und ein Beispiel, zum Beispiel in den 60er Jahren vom Peace Corps, wo auch im Busch an Bodensatz, wie du dem sagst, gegangen ist.
Ja, ich glaube, das kann man schon so anschauen. Nur würde ich hier eine Einschränkung machen. Ich glaube nicht, dass man mit parastaatlichen Organisationen eigentlich am Staat vorbei kann arbeiten. Man ist letztlich immer abhängig vom Staat, man ist auf den Goodwill vom Staat angewiesen und wenn er nicht will, dann wird man einfach rausgeworfen. Jetzt ein Stichwort, das ich auch noch gerne aufgreifen möchte, ist die Mission. Ich glaube, dass die Mission grundsätzlich immer noch eine weitergehende Arbeit gemacht hat in den Entwicklungsländern, eben, gerade wenn wir vom sogenannten Bodensatz ausgehen. Sie sind immer bis dort angegangen, haben umgewühlt. Sie haben sehr starken Einfluss genommen auf die Bevölkerung, haben dafür, um das können zu machen, eben auch sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit Brüchen, Traditionen, haben Sprache gelernt. Und das hat ihnen ganz andere Möglichkeiten gegeben als eben den staatlichen Entwicklungsorganisationen. Jetzt hat man in den 60er Jahren auch versucht, eine Art mehr oder weniger mit diesen Methoden auch säkularisiert zu arbeiten. Für mich ist also der Peace Corps so etwas. Man hat aus Angst, dass sich Befreiungsbewegungen in der dritten Welt ausbreiten, hat man probiert, möglichst sich Zutritt zu verschaffen, bis an den Grund aber von den Leuten. Man hat probiert, die Leute möglichst zu verstehen und sie eben auf den Geschmack zu bringen, am westlichen Way of Life. Und im Prinzip unsere sogenannten Freiheitswerte direkt zu propagieren.
Aber ich meinte doch, dass heute ein bisschen ein fortschrittlicherer Blick vorhanden ist in den Organisationen, sogar in den kirchlichen Organisationen. Ich denke da zum Beispiel an das Hex, das in den Philippinen am Staat vorbei hat können wirken. Es gibt Organisationen, die in El Salvador in befreiten Gegenden tätig sind. Also dass auch so etwas wie eine ethnologische Anschauungsweise Einzug gehalten hat in diesen Organisationen, die eben nicht mehr so plump unseren Way of Life bringen. Vielleicht am Rand findet das natürlich immer noch statt, durch unser Dasein. Das ist natürlich nicht auszuschliessen. Aber dass man sich mehr mit Organisationen zusammentut und schaut, was wollen die und was für eine Hilfe kann man leisten, du scheinst davon nicht so viel zu halten.
Ich würde sagen, das ist einfach in Einzelfällen ist das möglich und würde das durchaus begrüßen. Aber grundsätzlich glaube ich, man sollte ein bisschen wegkommen von dem Ansatz von einer Projektarbeit, dass man da immer von Projekten redet und dann da so quasi nach dem Prinzip von Tropfen auf heiße Steine arbeitet. Man macht ja eigentlich immer einen Transfer von Material, von Finanzen, von Personal, also einen ganzen Wust, tut man überbringen, tut dann das herpflanzen, es gibt eine Sogwirkung, so und so viele Leute können profitieren, es gibt irgendwie vielleicht eine Art von Struktur, die man darauf pflanzt. Und wenn dann die Experten abgezogen sind, wenn der Geldfluss aufhört, kracht das mehr oder weniger zusammen. Das ist also die gängige Erfahrung. Und gerade wenn du ethnologische Erkenntnisse tust, anführen, so glaube ich, dass man von dort her Möglichkeiten hat, zu sagen, dass man eben auch anders arbeiten sollte, grundsätzlicher arbeiten sollte. Man sollte so und so viele Projekte würden eigentlich darin bestehen, dass man verhindert, nicht, dass man einen Aktivismus entfaltet, dass man negative Entwicklungen verhindert. Denken wir zum Beispiel an Landnahme, also dass ansässige Bauern vertrieben werden, das Land ihnen weggenommen werden, dass wilde Besiedlungen gemacht werden auf Kosten von ansässiger Bevölkerung. Und so Sachen müssen wir ja verhindern. Und dort haben wir sehr wenig Einfluss von außen. Das wäre nochmal ein Grund mehr, dass man sagt, man müsste eigentlich eher nicht in den Ländern selber arbeiten, sondern hier. Und zwar in unseren eigenen Strukturen, wo wir Macht und Einfluss viel eher können direkt entfalten
können. Ja, das ist noch interessant. Aber jetzt angenommen, man geht vom Projektdenken ein bisschen weg, dann müssen ja auch Gedanken herum sein. Und wahrscheinlich, was man nicht davon weggehen kann, das ist vom Geld, also vom Geldtransfer. Irgendwie wird ja wahrscheinlich auch in Zukunft eine Art Rekompensation stattfinden, oder, von den Industrieländern zu den Entwicklungsländern. Gibt es, ist jetzt meine Frage, in den Organisationen alles Denken, das vom Projektdenken der 70er Jahre weggeht?
Ja, man sieht so ein Denken und vor allem sieht man das bei Organisationen, die aus ihrem Herkommen eher auch ein bisschen Kontakt haben mit Privatwirtschaft, die privatwirtschaftlich ein bisschen orientiert sind. Weltbank zum Beispiel, internationale Arbeitsorganisation. Diese Organisationen vertreten heute Konzepte, die eigentlich verzichtet, mindestens teilweise verzichtet auf sogenannte operationelle Experteneinsätze. Also dass der Experte direkt aktiv tätig muss werden in einem fremden Umfeld. Sie gehen mit sehr stark informeller Bildung und Förderung aus. Und sie machen im Prinzip eine Entwicklungsarbeit, die man muss sagen, ist eigentlich sehr indirekt.
Ja, man könnte eigentlich jetzt nach einer Musikpause noch ein bisschen mehr über das reden. Das finde ich noch interessant.
Ja.
Caminos ni puertas, que el obrero no usar, conducidos por una vanguardia que lo lleve al poder popular.
Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder,
trabajadores al poder.
Del conjunto del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, ciudades y puertos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder,
trabajadores al poder,
trabajadores al poder,
trabajadores al poder.
No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruye el poder de los ricos, que nos roban a diario el pan.
En la lucha contamos la hora, a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros que triunfan con el pueblo, conciencia y fusil.
Trabajadores al poder,
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 trabajadores al poder.
Einerseits sieht man ja immer stärker, dass durch Hilfe von außen eigene Strukturen, so sie überhaupt noch vorhanden sind, verletzt werden. Andererseits müssen einfach immer mehr auch Lösungen gefunden werden, dass die wachsende Bevölkerung in den Drittweltländern überhaupt ein bisschen in Anstand überlebt.
Überleben kann man an dem anknüpfen, und zwar aufgrund von eigenen Ressourcen und eigenen Anstrengungen. Das heisst, es Drittweltland kann sich vielleicht so entwickeln, wie wir es ganz anders machen, und kann Weg gehen und Konzepte fördern, die uns vielleicht auch nicht passen. Was das für Konzepte könnte sein, kann ich an einem Beispiel jetzt vorstellen. Es geht nämlich in erster Linie darum, dass man nicht Subventionen fördert, weil man sagt, das tut nur Bettlermentalität erzeugen, das schafft neue Abhängigkeiten, tut angestammte Gewohnheiten verändern und durch Passivität fördern. Man tut nach dem Konzept, das sich nennt, also jetzt als Beispiel, Förderung von Self-Employment im informellen Sektor.
Also informell?
Das bedeutet eigentlich, der Sektor neben der Wirtschaft, nicht ein offizieller
Wirtschaft, nicht im
Bruttosozialprodukt. Nicht ausgewiesen im Bruttosozialprodukt. Man hat weder Lohnarbeit noch hat sonst irgendwelche ausgewiesenen Gewinne. Man hat auch keine grossen Investitionen, wenig Kapital und so weiter. Und man geht davon aus, dass man es vor allem dort arbeiten sollte, quasi in dem Bodensatz, dass sich dort Leute finden, die Privatinitiativen entwickeln können, die willig sind, etwas zu machen, aus ihrem Elend rauszukommen, aber dass sie einfach die Möglichkeit nicht haben, Zugang zu Kredit nicht haben und bisher gehindert worden sind an der Entfaltung von ihrer eigenen Initiative.
Im Moment, es ist ja gerade so, dass in den Slums die Leute, also die am ehesten müssen, Richtung Self-Employment, also rein der Not gehorchend, arbeiten, am wenigsten sich organisieren können und am unsolidarischsten sind. Heisst das einfach Einzelinitiativen unterstützen von cleveren Leuten, das Self-Employment?
Es kann so weit kommen. Und ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, die Grundsituation im Slum ist Kampf jeder gegen jeden. Und jetzt kann man, wenn man von außen kommt, Kredit erteilt, also denen, die da irgendwie wo angeschaut werden, als potenzielle, jetzt in Anführungszeichen, Unternehmerpersönlichkeiten, kann man natürlich den Konkurrenzkampf antörnen. Man kann so weit kommen, dass man Einzelnen ermöglicht, es zu arbeiten auf Kosten der Allgemeinheit. Und das würde ich natürlich nicht als eine gute Entwicklung anschauen. Ich stelle mir vor, in einem Fall von einem Slum, also in einem Barrio in einer Stadt von Lateinamerika, wo zum Beispiel ein Priester, der Anhänger ist von der Befreiungstheologie, über Jahrzehnte eine solide Bewusstseinsarbeit zusammen gemacht hat mit den Leuten, und eine Kirchengemeinde besteht, eine soziale Struktur besteht, wo ein Gemeinschaftsbewusstsein vorhanden ist. Dort sieht eine Förderung von Privatinitiativen ganz anders aus und kann eventuell auch eingesetzt werden zur Förderung von einer Gemeinschaftsstruktur.
Früher ist ja das eigentlich ein Gedanke von der Genossenschaft gsi, wo eben könnte ausschalten auch, dass man so Mittelmänner denn hat und Abhängigkeit, Klientelismus und mich dunkt die eigentlich schon, warum kommt jetzt von dem Genossenschaftsgedanken weg?
Man hat Erfahrung gemacht mit Genossenschaften, dass es sehr unterschiedlich ist, ob man im Bereich von der Produktion, vom Konsum oder von der Verteilung schafft. Im Bereich von der Produktion schaut man es als sehr schwierig an und dann kommt es noch auf Kulturen drauf an, auf Länder, vor allem in Afrika. Wenn man Genossenschaften implementiert, von oben organisiert, hat man zum Teil sehr wenig Erfolg gehabt damit. Und aus dem Grund hat man statt der Form von entweder freiwilliger Solidarität, wenn es von unten kommt, oder aufoktroyierte Solidarität, wenn es von oben kommt, nach anderen Formen gesucht und ist dann eigentlich zurückgekommen auf die Familie, auf die Sippe, Grossfamilie, wo man sagt, es bestehen traditionell verankerte, sehr starke Solidaritätswirkungen, die viel tiefer greifen als eben bei einer Genossenschaft und wo man mit denen eigentlich könnte arbeiten.
Ja, mir denke, das wäre schon auch ein Rückschritt, eben wieder ins patriarchalische Denken ist, dass da vielleicht ein Vater denen so etwas aufzieht und dann seine Frauen und Kinder da proratisch schaffen, ist die Bestätigung vorher nicht. So weg vom Gemeinschaftlichen wieder zum Familiären. Das ist ein Rückschritt.
Ich sehe die Gefahr sehr gross. Also, je nachdem ist sogar ein Rückfall möglich in fast mittelalterliche Verhältnisse. Man hat ja kein Arbeitsgesetz, keine gewerkschaftlichen Forderungen, die irgendwie beachtet werden müssen. Der Patriarch, der das Unternehmen quasi leiten kann, kann bis in den Intimbereich seine Untergebenen, also die Familienangehörigen, kontrollieren und ist nicht Rechenschaft schuldig. Und es gibt Nachtarbeit, es gibt Kinderarbeit, Frauenarbeit, also alles Sachen, wo man im Prinzip von einem arbeitsrechtlichen Standpunkt nicht müsste tolerieren.
Also ich würde jetzt behaupten, dass 99% der Leute in den Drittweltländern bereits so leben, wie du jetzt das schilderst. Aber mich würde jetzt interessieren, wie du den Ansatz von Organisationen her gesehen hast, Self-Employment eben konstruktiv zu unterstützen. Kannst du das mal erklären?
Ja, also ich würde das auch so sehen, dass das die grosse Mehrheit ist von den Slum-Bewohnern, die so leben, also die sich irgendwie durchmischen müssen und gar nicht gross fragen wie. Und wir von der Entwicklungsseite her können einfach sagen, ja gut, jetzt tut man wieder ein bisschen mehr an den Realien anknüpfen. Man geht nicht mehr primär von der Ideologie aus, sondern sagt ja zuerst das Fressen und dann die Moral. Und wie man das auch noch organisiert, das müssen wir jetzt uns fragen. Der Staat hat in dem Fall eine ganz andere Funktion. Er sollte dann als sogenannter Facilitator auftreten.
Also ermöglichen die Sache.
Er sollte Entwicklungen ermöglichen. Und ich bin relativ skeptisch, ob er das dann auch wirklich macht. Ich glaube, dass man das Elend, das man ja meistens nicht selber eingehandelt hat, sondern wo man irgendwie mit überkommt, dass man das sehr wohl selber verwalten kann. Hingegen, wenn man in einem parastaatlichen, parawirtschaftlichen Bereich ein prosperierendes Gebilde aufbaut, dass dann sofort der Staat eben kommt und wieder eigentlich das abzwackt, was er für sich beansprucht. Oder, wenn man das nicht leistet, dann ganz hart mit Repression reagiert.
Darf ich auch schön etwas sagen? Wir müssen es vielleicht mal ein bisschen konkretisieren. Ich stelle mir so unter Self-Employment vor, wo man würde unterstützen, dass jetzt zum Beispiel jemand die Hühnerzucht anfangen und dann Kredit bekommt, für die Hühnerzucht anzufangen. Oder eine Frau will die ein Nähatelier machen und hat normalerweise die Mittel nicht für die Nähmaschine und müsste sich da gross verschulden, mit höheren Zinszuzahlungen, normalerweise, um so eine Nähmaschine können zu kaufen und viel zu arbeiten, um sie wieder amortisieren. Meinst du, dass man vom Gedanken würde, ausgehen, eben nicht mit Gewinn zu arbeiten, dass eigentlich gar kein Geld rum ist? Also nur für die Selbstversorgung zu arbeiten?
Das ist sicher ein wichtiger Ansatz, den ich sehr ähnlich würde sehen. Ich sehe noch eine andere Gefahr. Und zwar, wenn man, wie das eben schon gemacht wird, einfach Kredit zur Verfügung stellt und mit denen tut man quasi produktive Güter einkaufen und mit denen tut man ein Handelsunternehmen oder ein Produktionsatelier aufbauen und tut dann das wieder zurückzahlen, dann ist einfach noch Geld im Spiel. Und ich glaube, sobald Geld ins Spiel kommt, kommen zusätzliche Abhängigkeiten rein. Es ist auch Gefahr, dass der Staat wieder zugreift und das Geld, sobald es eben rum ist, besteuert oder sonst wieder wegnimmt. Und ich würde in dem Sinn noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Bank müsste eigentlich nur Produktionsmittel weitervermitteln, ermöglichen, also sagen wir es Baumaterialien, sagen es Werkzeuge, sagen es Werkstatteinrichtungen, wo können produktiv eingesetzt werden. Mhm. Und die Rückzahlung würde in Form von Gemeinschaftsleistungen erfolgen. Also das wäre dann die Entwicklungsarbeit, die wir würden machen würden. Ich wäre Geld verwandeln in produktive Güter, die zur Verfügung gestellt werden.
Ja, und von was existiert die Bank noch?
Ja, die Bank die würde finanziert durch das, was wir bis jetzt eben anders einsetzen. Also wir stellen ja bis jetzt einfach Kredit zur Verfügung stellen und erreichen damit, dass allein über Zinsen das mehrfach wieder zurückkommt und wir uns am Schluss bereichern. Und dieser Vorgang wäre eine direkte Förderung von Produktivität in einem parawirtschaftlichen Kreislauf, wo mehr oder weniger könnte sogar entmonetarisiert laufen und wo es Überleben würde ermöglichen in einem Slum, an einem Ort, wo lokal oder regional eine eigene parawirtschaftliche Organisation aufzubauen wäre.
Also das ist nur zu denken, so mit einer Art Raiffeisenkasse in der Schweiz vergleichbar, oder? Also natürlich dann nicht mit einer Grossbank.
Vom Prinzip her könnte man es so anschauen. Es wäre also eine Bank, wo man eben Beteiligungsmöglichkeiten hat, Mitwirkungsmöglichkeiten, die nicht mit Gewinn arbeiten. Wobei ich würde eben sehr darauf drängen, dass die Bank nicht Bargeld oder nicht Kredit in Form von Geld weitergibt, sondern nur Material. Allerdings kann man ja nicht verhindern, dass dann das Material weiter verschuttet wird. Aber man hat immerhin die Möglichkeit, dass sogenannte Initiative, Unternehmerpersonen Möglichkeit haben, etwas aufzubauen und dann außerhalb vom formellen Sektor, außerhalb der Marktwirtschaft, außerhalb der Lohnverhältnisse auf einem sehr kleinen, bescheidenen Niveau Wirtschaft aufzubauen.
Ja, also mich würde jetzt noch interessieren, wie die Organisation, ich weiss von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, die zum Teil schon in dieser Richtung Versuche gemacht hat, also im kleineren Rahmen. Das sind dann Mini-Budget verglichen mit ihren Grossprojekten. Ja, wie denn die Rolle des Experten zum Beispiel, vom traditionellen Experten ist, ob es denn da Zwischenglieder gibt, also lokale, wo dann, ich stelle mir vor, dass man das auch animieren muss, dass da auch jemand muss auftreten muss. Dass das nicht so ganz einfach am Büro hier in der Zentrale geschieht, oder?
Ich glaube auch, dass die Rolle des Experten sich sehr wird wandeln. Er wird irgendwie Supervisor, steht aussen, muss absichern, tut ermöglichen, muss verhandeln, mit dem Staat wahrscheinlich in vielen Fällen, dass da nicht Repression passiert, dass dass Entwicklungen zugelassen werden. Und er ist ja nicht vertraut mit den Verhältnissen am Ort selber. Und das müssen dann lokale Berater machen, zusammen mit den Leuten vor Ort. Und auch das Funktionieren von so einem Experiment kann man ja nicht von außen planen, sondern man muss eigentlich anknüpfen, eben dort, wo so Initiativen bestehen. Und die traditionelle Vorstellung jetzt so in den Kreisen der Weltbank gehen ja immer dort durch, dass man glaubt, man will den Aufstieg fördern, man will also gewisse Leute ermöglichen, dass sie aufsteigen können, vom informellen, informellen Sektor, dass sie am Schluss aber doch mithalten in der Wirtschaft, können auch Lohnverhältnisse zahlen. Das würde dann auch bedeuten eine Erweiterung des Marktes. Und man würde unserem Wirtschaftssystem wieder zugutekommen. Ich würde nicht diese Förderung anschauen in erster Linie. Ich glaube, dass das auch irreal ist für die grosse Mehrheit der Slumbewohner. Und würde aus dem Grund eben tendieren, dass man sich eine Art total abkoppelt von dem formellen Sektor und rein im informellen nicht monetarisierten Sektor probiert zu arbeiten und dort ganz solide, produktive Strukturen aufbaut.
Ja, es ist natürlich nicht nur der Gedanke von den Organisationen, sondern von den Leuten selber auch, dass jeder natürlich schon will, so wahrscheinlich zum Duenio werden, zum
Patron.
Ja.
Ja, das ist dann ein bisschen die Vorstellung, wobei man will ja dann den Patron, der eine soziale Verantwortung hat. Also ein Konstrukt, das man auch kennt aus der Philosophie der Sandinisten. Inwieweit das möglich ist, das muss sich dann zeigen. Ich möchte einfach hier noch betonen, dass man durch die nicht monetarisierte Wirtschaftsform erstens einmal kann neue Abhängigkeiten vermindern kann. Man ist der Gefahr viel weniger ausgesetzt, dass der Staat eben einem wieder Wertschöpfungen abknöpft, die man macht. Und man kann die eigene Wertschöpfung eben auch vergrössern. Man kann das so anschauen, dass man sich indirekt im Prinzip durch die Vergrößerung des produktiven Besitzes, den man laufend kann machen kann, eine Art von Lohn kann auszahlen kann. Allerdings eben nicht in Form von Geld, sondern von Produktivität, die einem wieder weiterhilft und die einem schließlich auch ermöglicht, eine Familie zu ernähren.
Ich meine, das ist gar nicht so ideologisch planbar, sondern das ist die Realität. Dass eben immer weitere Kreise im informellen Sektor stecken bleiben. Nicht, weil sie das ideologisch gut finden, sondern weil es einfach gar nicht möglich ist. Also, es geht ja diesen Ländern immer wieder ein Stück schlechter und es bleiben einfach mehr draussen und müssen sich irgendwie durchmischen. Das sieht man ja schließlich schon in Europa und in Amerika, oder? Dass das natürlich auch zunimmt. Hier.
Ich glaube auch, dass das eine weltweite Tendenz ist und ich glaube, dass wir einfach kann schauen, dass man dann im informellen Sektor eben auch Strukturarbeiten machen kann und eine Art Parallelwirtschaft, eine blühende aufbauen.
Wie meinst du das, Strukturarbeiten?
Also, dass man eigentlich auf einem angepassten, niedrigeren Niveau kann Austauschbeziehungen herstellen, wo funktioniert, wo sich einpendelt. Man kann das beobachten, ich meine auch bei uns. Also das weiss jeder, der eine schwarze Arbeit entweder selber macht oder sich lässt machen, also das Auto lässt neu spritzen oder was weiss ich, das Haus malen. Man weiss, dass sich dann zum Beispiel Qualitätskriterien sehr direkt einpendeln. Man hat ja keinen Staat, keine Organisation, wo man das kann, die Forderungen dann geltend machen, oder? Sondern es tut sich sehr direkt, also sehr freiwirtschaftlich, tut sich da einpendeln, was man wie zahlt. Allerdings muss man eben sehen, dass die ganzen sozialen Sicherheiten weg sind, die ganzen Kontrollmöglichkeiten nicht mehr bestehen. Und es kommt dann sehr darauf an, auf das Gefüge, auf das soziale Gefüge, wo sich das abspielt, ob das irgendwie menschlich vertretbar passiert oder ob das eben ein totales Hickhack gibt.
Ja, ich sehe ja, dass da man wahrscheinlich immer stärker wird zulassen, dass Koexistenz eben von einerseits absurden Sachen wie die Multis, oder, die da neben diesen kleinen Einheiten bestehen und dass man einfach irgendwie jetzt vielleicht in den 80er Jahren mehr zu dem Pluralismus steht, aber auch der notgehorchend.
Ich würde auch sagen, es ist primär etwas, was aus der sozialen Realität herausgekommen ist. Eine bittere Erkenntnis, dass man die Multis weder politisch noch wirtschaftlich bekämpfen kann. Also jedes Land ob es jetzt sozialistisch, blockfrei oder kapitalistisch ist, muss mit denen zusammenarbeiten, ist abhängig von ihnen. Und dass sich irgendwelche alternative Konzepte, irgendwelche dritte Wege einfach überall, entweder in eine Sackgasse oder in die Isolation oder in ein Desaster geführt haben. Und jetzt probiert man halt mit den Realitäten, die man heute hat, umzugehen und das Beste daraus zu machen. Und ich würde sagen, für uns ist schon ein grosser Fortschritt, wenn man die Banken so weit bringt, dass sie nicht nur aus Geld, wo sie sich im Prinzip angeeignet haben aus vergangener Arbeit, durch Zinsen das x-mal vermehren, ohne dass sie eigentlich eine eigene Leistung dazu machen, sondern dass sie einmal den umgekehrten Vorgang initiieren und Geld in produktive Güter verwandelt, wo anderen Freeländern dazu gut kommen. Also so einen Vorgang schaue ich dann eben als einen echten Entwicklungsschritt an, der kann weiterführen.
Tonight. Ay, 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 oh. I want to go, to go. Ay, 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 oh. If you don't find a key, I'll kill you tonight.
In einer fortschrittlichen entwicklungspolitischen Diskussion müssen ja immer beide Seiten in der Wechselwirkung gesehen werden. Die Entwicklungsländer und das Engagement dort und unsere eigenen Länder und die Aktivitäten auch hier. Ein Beispiel für so eine Betrachtungsweise könnte eine Organisation wie die neu gegründete Eco-Solidar sein, die einen Austausch zwischen ökologischen Gruppierungen in der Schweiz und in Drittweltländern im Kleinen vorsieht. Die Utopie des Ökokapitalismus, wo solche Anstrengungen in ein grösseres wirtschaftliches Konzept würde stellen, diskutieren wir im nächsten Gespräch.
Vielleicht können wir zuerst einmal anschauen, was eigentlich die wichtigsten Wirtschaftskonzepte sind, die gegenwärtig vertreten werden. Und da kann man sagen, es gibt zwei Hauptströmungen, wo beide ökologische Fragen nicht berücksichtigt im Sinn von wirtschaftlichen Kosten. Also das eine wäre die Idee, dass der Staat die soziale Verteilung weitgehend übernehmen und eine minimale Sozialfürsorge garantieren für jeden Mann, was etwa auch der Haltung der Sozialdemokraten entspricht. Und die andere Theorie, die mehr und mehr Aufschwung nimmt und vor allem jetzt in England mit dem Thatcherismus und in den USA vom Reagan vertreten wird, besagt, dass der Staat absolut eine minimale Rolle spielen soll, außer in der Rüstung. Und dass man im Prinzip alles der Privatinitiative überlassen soll, wo das übernimmt, also wo entsprechende Aufgaben kann übernehmen kann. Und diese Politik, also vom Reagan oder von Thatcher, führt eben dazu, dass man weitgehend soziale Leistungen vom Staat abbaut. Und die Politik hat auch zur Folge, dass ähnlich wie die Erscheinungen, die man bereits in der Drittwelt kennt, ganze Bevölkerungsschichten buchstäblich aus dem Markt rausgeworfen werden, an den Rand gedrängt werden und sich um ganz primäre Fragen vom Überleben bekümmern. Man hat also zunehmend kann man feststellen, dass man ein Modell hat, weltweit von einer zunehmende Desintegration, nicht mehr primär das Gefälle Entwicklungsländer, Industrieländer, sondern man hat Zentren in den Industrieländern, man hat Zentren in den Entwicklungsländern, die nach modernen technokratischen Prinzipien geführt werden und man hat daneben zunehmend abgespaltene Bereiche, die entweder traditionell, nach traditionellen Kriterien leben oder eben noch neuer Armut eigentlich, wo sich die neue Armut ausbreitet. Und jetzt kann man uns einmal fragen, ja, was würde eine ökologisch orientierte Wirtschaft bedeuten? Ökokapitalismus würde heissen, dass man innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems arbeitet und produziert, die Regeln von der sogenannten freien Marktwirtschaft auch berücksichtigt, aber im Grunde genommen muss aufkommen, für die ökologischen und sozialen Folgekosten, die man verursacht. Also ein ganz striktes Handhabung vom Verursacherprinzip. Und wenn man das handhaben würde, könnte man zum Beispiel Atomtechnologie nicht mehr betreiben, weil eine Firma absolut nicht in der Lage wäre, die Folgekosten zu übernehmen. Oder man kann schon sich fragen, bei der Produktion von einem Auto, wenn der Autoproduzent von A bis Z für die Entsorgung von seinem Vehikel müsste aufkommen, ob das überhaupt in der Lage wäre, ein Auto zu vernünftigen Preis anzubieten.
Es sind natürlich moralische Ansprüche, die letztlich politisch kaum umgesetzt werden können, nehme ich an. Und wenn sie noch könnten umgesetzt werden, dann gäbe es ja immer noch recht viele Fragezeichen da, ob es nicht genug Eskapismen gäbe für die Industrie. Also erstens, lassen sich die Folgekosten wirklich feststellen, wenn die Folgen erst langfristig auftreten. Und gibt es denn nicht x Wege, wo dann die Industrie gerade eben ins Ausland und sogar in Drittweltländer würden abwandern?
Also von einer realen Seite her ist das sicher eine grosse Gefahr. Ich glaube, dass man Verursacherschäden kann feststellen, vor allem in der Landwirtschaft. Also wenn man die Erhaltung von der Bodenfruchtbarkeit mittel- und langfristig anschaut. Man kann es auch feststellen, wenn man nicht, wie es in der Wirtschaft gang und gäbe ist, Luft, Wasser und Boden einfach als freie Güter zur Ausbeutung anschaut, sondern als Gut, wo man muss langfristig damit wirtschaften kann. Oder es ist auch möglich, wenn man zum Beispiel, was der WWF festgestellt hat, also dass jedes Jahr Dutzende von Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich aussterben, wenn man das von der Kostenseite her anschaut, was das eigentlich bedeutet an Verarmung. Oder denken wir Waldsterben, Bodenversäuerung, Bodenversalzung, alles Sachen, die man sehr, sehr direkt kann ökonomisch, wirtschaftlich als Schäden feststellen. Denken wir im sozialen Bereich an Krankheiten, wo man bisher einfach als individuelle Erscheinungen anschaut, wo man über, zum Teil mindestens über die Sozialversicherung behandelt und wo im Prinzip eben sehr weitergehende, sehr breitere Phänomene sind.
Und die Abwanderung ins Ausland?
Und die Abwanderung ins Ausland, glaube ich, dass man das durchaus kann sehen als Gefahr. Das wird sicher auch gemacht. Und ich würde in dem Sinn einfach sagen, also das ist eine sehr zynische Haltung, wenn man davon ausgeht, dass die Wirtschaft primär nach zynischen Prinzipien funktioniert, wird das so laufen. Und ich glaube trotzdem, und wenn man davon der Einsicht ausgeht, dass wir im politischen Bereich heute keine Chance haben, alternative Konzepte durchzusetzen, müssen wir mindestens für uns beanspruchen, dass man den abgespaltenen Bereich kann schaffen. Also ganz entsprechend jetzt in der dritten Welt, oder im informellen Sektor, dass man das für uns beanspruchen, dass man nicht unter einen sehr starken Integrationsdruck kommen, dass man unbedingt mitmachen bei etwas, wo man erkennt, dass es ein Desaster ist und wo man erkennt, dass man eigentlich in eine ganz falsche Richtung läuft.
Ja, müssen wir vielleicht mal nach dem praktizierten Ökokapitalismus fragen. Wie sieht das aus?
Also man kann es sich sehr gut vorstellen im Bereich von der Landwirtschaft, wo man kann produzieren in Richtung Selbstversorgung. Und jetzt ist es also zum Unterschied zu der Dritten Welt, ist es in den Industrieländern so, dass man nicht kann entmonetarisiert leben kann, sondern der Staat hat seine Kontrolle so weitgehend schon aufgebaut und man ist so weitgehend in das Gefüge integriert, dass man einfach einen gewissen Bargeldbetrag erwirtschaften muss oder muss jemanden finden, der das für einen übernimmt. Und jetzt gibt es ja da bürgerliche Wirtschaftstheoretiker, die zum Beispiel sagen, ja, man kann die ganze Sozialbürokratie im Prinzip aufheben und das Geld, das dort in Verwaltung und Papier und unnütze Bürokratenstellen verbuttert wird, kann man verteilen oder kann jedem ein Minimaleinkommen auszahlen. Und dann kann er mal schauen, kann er wählen, was für eine Art von sozialer Sicherheit er sich möchte damit erwerben. Also die erste Möglichkeit, individuelle, wäre, dass er einfach für sich schaut, dass er für einen Minimalstandard sich durchmischt. Aber der sogenannte innovative Typ oder initiative Typ, wie man es annimmt, dass es eben gibt, wird sich zum Beispiel sagen, ja, halt, ich kann mich zusammenschliessen. Wenn sich 10 Leute zusammenschliessen und etwas aufbauen, kann man mit dem Minimalbetrag schon viel mehr anfangen, als der Einzige, der sich selber durchmischen will. Oder der traditionelle Typ kann sich halt in einer Sozialbürokratie anschließen, steht man frei. Aber diese Möglichkeit müsste man mindestens einem zugestehen.
Also du sagst, ist der Ökokapitalismus mehr im kleineren Rahmen? Also schliesslich so ein Nestle oder ein AKW da davon aus? Also.
Ja, ich glaube, dass die Grossunternehmen, die internationalen Unternehmen, noch lange werden können davon zehren, von dieser grossen wirtschaftlichen Macht, die sie sich können aufbauen können. Und noch lange über die Zeit raus, wo es überhaupt noch irgendwie funktional vertretbar ist, was sie machen, können wirken. Also irgendwie wie ein sterbendes Dinosaurier, der noch sehr viel kann verdrucken kann, bis er dann schließlich sein Leben ausgeröchelt hat.
Bis New Age im Business durchbricht, oder wie?
Ja, also eben, was New Age angeht, ich glaube, ich habe nicht so ein harmonistisches Weltbild wie diese Leute. Wenn man den Kreislauf anschaut, würde ich sagen, also dort kann man sich schon kann man es vergleichen. Ich glaube, dass man muss in einen Kreislauf denken muss. Ich glaube, dass man in kleineren Kreislauf muss denken muss. Und dass man, wenn das bei uns gelingt, also wenn die Wirtschaft wieder primär, von der primären Versorgung in lokalen und regionalen Abläufen basiert, dass man dann indirekt eben auch die Gebiete in der dritten Welt, die sehr stark in Sog sind von unserer Abhängigkeit, kann fördern, indem man dort eben wieder Selbstversorgung ermöglicht. Weil sie ja im Prinzip auch nur für den Export arbeiten, wenn sie das bei uns verschütten können. Wenn man es nicht mehr kauft, geht das zurück. Also ich bin mir bewusst, dass es also nicht die einzige Anstrengung ist, die man machen muss, aber es ist eine, die man sehr direkt machen kann.
Also das wäre dann eigentlich der Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit?
Das wäre so der Zusammenhang zu der Entwicklungszusammenarbeit und das wäre der Zusammenhang zur Förderung vom informellen Sektor in der dritten Welt. Also, und da kann man natürlich jetzt direkt auch unsere Banken ansprechen. Also anstelle, dass sie Kredit zur Verfügung stellen, Geld zur Verfügung stellen, das vielfach wieder zurückkommt und unser bestehendes Wirtschaftssystem stärkt, würden sie eben in dem Sinn, wie wir das im ersten Teil ja gesagt haben, produktive Mittel zur Verfügung stellen, also das Geld in produktive Mittel verwandeln, wo in der dritten Welt kann direkt eingesetzt werden in der lokalen Produktion und wo dort eben Self-Employment ermöglicht, wo dort das Leben in kleineren Kreisläufen fördert.
¿Qué hacen los extraños por mi país? 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 Armando hasta los dientes, armando hasta los dientes, armando hasta los dientes. Ah, sus títeres. Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Asesinando a religiosos, campesinos y obreros, estudiantes, intelectuales, niños y al pueblo entero. Yankee go home. Yankee go home, il faut partir tout de suite de mon pays, vete de mi país, deja libre mi país.
Das war Kurkuma, eine Sendung zur Entwicklungszusammenarbeit in den 80er Jahren, ein Gespräch mit dem Stefan Erni. Im Studio war Marianne, an der Regie Matthias. Adi miteinander.